Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Das Coronavirus ist bislang nicht herausragend gefährlich, aber hoch ansteckend. Wie sollten Sie mit Urlaubsreisen nach China und in die Region umgehen? Und lässt sich eine bereits gebuchte Reise stornieren? Dazu gleich mehr. Die Bundesregierung setzt heute das Kohleausstiegsgesetz auf die Schiene. Nicht alle sind damit zufrieden. Sind Windkraftanlagen einmal gebaut, kommen Wale und Delfine damit gut klar, sagt das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in seiner Jahresbilanz. Der Naturschutzbund Deutschland warnt, dass Flüssigerdgas als Treibstoff noch schlimmer fürs Klima ist als zum Beispiel dreckiger Schiffsdiesel. Und im Verbrauchertipp haben wir nachgefragt, ob bei Olivenöl ein hoher Preis auch für Qualität birgt. Und durch die Sendung führt sie Jule Reimer. Nicht nur Unternehmen, die in China produzieren, lassen je nach Standort derzeit ihre Mitarbeiter lieber zu Hause. Auch mancher Urlauber überdenkt wegen des Coronavirus seine Pläne, nach China oder Ostasien zu reisen. Was bei solchen Reisen zu beachten wäre und ob ein bereits bezahlter Urlaub noch storniert werden darf, hat Philipp Banse erfragt.
Das deutsche Außenministerium hat eine Teilreisewarnung für China ausgesprochen. Das Ministerium warnt vor Reisen in die Provinz Hubei, zu der auch die Stadt Wuhan gehört, in der das Coronavirus erstmals aufgetaucht war. Vor Reisen in andere Teile Chinas warnt das Ministerium nicht. Es rät nur dazu, Zitat, nicht notwendige Reisen in andere Landesteile zu verschieben.
Wobei man ja auch sagen muss, China ist echt groß, ne? Das ist so groß wie Europa. Also wir würden auch nicht wollen, wenn es eine Teilreisewarnung für Berlin gibt, dass man nicht mehr nach Lissabon fliegen kann.
Sagt Hermann-Josef Tenhagen vom Verbraucherportal Finanztipp. Er sagt, die Reisewarnung für die Provinz Hubei habe für alle, die eine Reise in diese Provinz gebucht haben, konkrete Auswirkungen.
Wenn es eine Reisewarnung gibt, dann braucht man da ja nicht hinzufahren, dann muss das auch alles rückabgewickelt werden und auch rückerstattet werden.
Anders sieht es aus, wenn Reisen gebucht sind in andere Gegenden Chinas, für die keine Reisewarnung besteht, sagt Verbraucherjournalist Tenhagen. In solchen Fällen sind Reiseveranstalter und Fluglinien nicht verpflichtet umzubuchen oder sogar kostenlos zu stornieren. Reisende könnten dann nur hoffen, dass die Unternehmen ihnen freiwillig entgegenkommen.
Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass jetzt ein Veranstalter da nicht kulant drauf reagiert. Müsste man aber im Einzelfall mit dem einzelnen Veranstalter klären und ist natürlich vor allen Dingen für diejenigen, die sozusagen auf Urlaubsreise da sind.
Ähnlich auch der Tenor beim Deutschen Reiseverband, dem Lobbyverband der deutschen Reisebranche.
Wir empfehlen den Reisenden, die eine Reise gebucht haben, ihren Veranstalter zu kontaktieren. Die sind in der Regel aktuell sehr kulant, was kostenlose Storno- und Umbuchungsmöglichkeiten für Reisen nach China angeht.
So bietet der Reiseveranstalter DER Touristik kostenlose Umbuchungen und Stornierungen für China-Reisen an, die vor dem 31. März beginnen würden. Das gelte auch für die Marken DerTour, Meyers Weltreisen und ADAC Reisen. Das Unternehmen verspricht, Reisegäste, für die das in Frage kommt, aktiv zu kontaktieren. Auch die Lufthansa-Gruppe bietet einigen Passagieren an, ihre Reise von oder nach Festland China kostenfrei umzubuchen oder zu stornieren. Voraussetzung: Das Flugticket muss vor dem 24. Januar ausgestellt worden sein. Und der Flug muss zwischen dem 24. Januar und dem 23. Februar stattfinden. Dann können Passagiere umbuchen oder kostenlos stornieren. Das gilt für Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss und Brussels Airlines. Der Bildungsreisenanbieter Studiosus hat aktuell keine Reisenden in China. Die nächste China-Reise sollte am 15. März stattfinden. Da das Unternehmen jedoch mit keiner raschen Entspannung rechne, sagte es alle China-Reisen ab, die bis einschließlich dem 15. April beginnen sollten. Der Deutsche Reiseverband weist jedoch darauf hin, dass China kein herausragendes Ziel deutscher Touristen sei.
Laut unseren Informationen reisen pro Jahr ca. 600.000 bis 650.000 Personen aus Deutschland nach China. Davon sind ca. 2/3 Geschäftsreisende.
Geschäftsreisende sollten mit ihrer Firma klären, ob eine Reise nach China gerade wirklich notwendig sei, zumal die Bewegungsfreiheit in ganz China sehr eingeschränkt sei. Die Kulanz der Reisebranche kann auch damit zu tun haben, dass das Gros der rund 200.000 deutschen China-Touristen nicht jetzt nach China fährt, sondern erst im Frühling und vor allem im Sommer. Im Winter wesentlich beliebter sind Länder wie Thailand. Auch dort wurden Menschen mit dem Coronavirus registriert. Aber wenn es keine offizielle Reisewarnung für so ein Land gibt, sind Reisende auf die Kulanz ihrer Reiseunternehmen angewiesen. Aber es gibt natürlich trotzdem Reisende, die sich jetzt aktuell in China aufhalten, aber das sind offenbar sehr wenige. DER Touristik, einer der großen Anbieter für China-Reisen, hat aktuell etwa 150 Touristen in China. Das Auswärtige Amt spricht von 90 Deutschen, die sich in der Region Wuhan aufhalten. Deutsche, die sich jetzt aktuell in China aufhalten, sollten sich auf jeden Fall in der Krisenvorsorgeliste auf der Webseite des Auswärtigen Amts registrieren.
Das Coronavirus ist bislang nicht herausragend gefährlich, aber hoch ansteckend. Deshalb sollten Reisende Vorsorge treffen, Philipp Banse informierte. Der Ausstieg aus der Kohle, ein mühsames Geschäft. Vor genau einem Jahr legte die mit Vertretern aus Energieversorgern und Industrieunternehmen, Umweltverbänden und Wissenschaftlern besetzte Kohlekommission einen Vorschlag vor. Aus dem hat die Bundesregierung mit den betroffenen Bundesländern und Energieunternehmen jetzt einen Ausstiegsfahrplan ausgehandelt, der heute von Bundeskanzlerin Merkel und ihrer Minister Riege abgesegnet werden soll. Trotz der langen Verhandlungen sind bei weitem nicht alle mit dem Plan zufrieden. Theo Gers im Hauptstadtstudio, fangen wir von vorne an. Was wird denn in diesem Gesetz stehen?
Frau Reimer, zunächst mal ganz generell wird dieser von Ihnen auch schon erwähnte Kohlekompromiss, der ein Jahr alt ist, in ein Gesetz gegossen. So, und im Einzelnen sieht das so aus. Es wird geregelt, der Ausstieg aus der Braun- und Steinkohle bis 2038, eventuell sogar früher bis 2035. Das wird in den Jahren davor an drei Terminen überprüft. Bei der Braunkohle, Sie sagten es, gibt es einen festen Abschaltplan. Es beginnt im Rheinischen Revier schon dieses Jahr und Ostdeutschland, da beginnen die endgültigen Stilllegungen etwas später, nämlich ab 2028. Im Gegenzug erhalten die Betreiber Entschädigungen, die berühmt-berüchtigten 4,35 Milliarden Euro. Bei der Steinkohle, da beginnen die Abschaltungen nächstes Jahr über Ausschreibungen. Das heißt, der Bund gibt vor, wie viele Kraftwerke sollen vom Netz gehen. Die Betreiber bieten dann in einer Art Auktion. Und wer für die Stilllegung seines Steinkohlekraftwerkes die niedrigste Entschädigung verlangt, bekommt den Zuschlag. Ferner wird geregelt, dass Betreiber von Kohlekraftwerken, die auch Kraft-Wärme-Kopplung haben, also Fernwärme erzeugen, dass die auch auf Gas umgestellt werden können. Das ist der eigentliche Kohleausstieg. Und dann wird noch in dem Gesetz geregelt, ganz kurz in Stichworten, Kohlekumpel können früher in Rente gehen, CO2-Zertifikate werden vom Markt genommen und vielleicht sinken auch die Strompreise.
Teilnehmer der Kohlekommission kritisieren, das Gesetz sei beim CO2-Ausstiegspfad schlechter als das, was der Kohlekompromiss vom Januar 2019 beschlossen hätte.
Da ist was dran, Frau Reimer. Da haben die Klimaschützer in der Tat einen Punkt. Es geht um 10 Millionen Tonnen CO2. Die wollte man eigentlich in einem gesonderten Stilllegungsschritt Mitte der 20er Jahre nochmal einsparen. Das war den Klimaschützern vor einem Jahr extrem wichtig. Und das kommt jetzt nicht. Das heißt, diese 10 Millionen Tonnen, die werden weder Mitte der 20er Jahre noch in den Folgejahren erst einmal nicht eingespart. Das summiert sich dann natürlich auch auf. Und das ist der Hauptgrund, warum das Ausstiegsgesetz von der Umweltseite, wie es so schön heißt, abgelehnt wird. Zweiter Grund ist, die Umweltseite hatte gesagt, sie wollen einen stetigen Abschaltplan, also jedes Jahr eine bestimmte Zahl von Kraftwerken aus dem Markt nehmen. Stattdessen passiert das jetzt in gewissermaßen drei Wellen. Und natürlich der ganz große Kritikpunkt, Datteln 4, das nagelneue Steinkohlekraftwerk am nördlichen Rand des Ruhrgebiets, geht noch ans Netz. Das ist auch der Grund, warum der Kohlekompromiss im Grunde jetzt kaputt ist.
Genau, der Verdacht oder die Vermutung ist, das würde die klimafreundlicheren Gaskraftwerke verdrängen und nicht andere Kohlekraftwerke.
Ja, diese Furcht gibt es. Sie wird vom BUND oder von den Grünen in Nordrhein-Westfalen geäußert. Ob es so kommt, Frau Reimer, ist allerdings umstritten. Es wird letztlich von den Produktionskosten in den Kraftwerken abhängen. Es ist immer so am Strommarkt. Erst kommen die Erneuerbaren, die haben bekanntlich Vorrang, und dann kommen die konventionellen Kraftwerke in der Reihenfolge, wie sie kostenmäßig ihren Strom produzieren. Das billigste Kraftwerk zuerst und die teuren am Schluss. Und zwar so lange, bis die Nachfrage abgedeckt ist. Und wenn Datteln 4 da jetzt reinrutscht in diese diese Reihenfolge von Kraftwerken, dann wird es davon abhängen, wie teuer produziert Datteln 4. Das heißt, die Produktionskosten in Datteln werden sich im Wesentlichen aus Importkohlekosten und den Kosten für viele, viele CO2-Zertifikate zusammensetzen. Gaskraftwerke, die Kosten für Gas und weniger CO2-Kraftwerke, weil Gaskraftwerke weniger CO2 produzieren. So, und aus dieser Gesamtsumme wird dann ausgerechnet, wer ist der billigere im Markt. Und dann kann es passieren, muss aber nicht, dass Datteln 4 auch Gaskraftwerke verdrängt. Das wird der Markt zeigen.
Ganz kurz noch CO2-Emissionsrechte. Wenn Kraftwerke abgestellt werden, werden dann die Emissionsrechte, die dazu gehören, gelöscht, ja oder nein?
Ja, die werden gelöscht und zwar relativ zeitnah nach der Stilllegung des jeweiligen Kraftwerks.
Theo Gehrs informierte über das Kohleausstiegsgesetz, das heute im Kabinett verabschiedet wird. Damit der Schiffsverkehr in der deutschen Nord- und Ostsee reibungslos läuft, damit von Unterwasserhindernissen keine Gefahr ausgeht oder Windkraftanlagen auf See in einem geordneten Verfahren aufgebaut werden. Das alles überwachen die Schiffe des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie. Heute stellte das, kurz genannt BSH, seinen Jahresbericht vor. Aus Hamburg berichtet unser Landeskorrespondent Axel Schröder.
Seit dem 1. Januar gelten auf den Weltmeeren strengere Vorschriften. Der Schiffstreibstoff darf nur noch 0,5% Schwefel enthalten. In der Nord- und Ostsee liegt dieser Wert schon seit 5 Jahren bei nur 0,1%. In deutschen Gewässern wacht das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, das BSH, über die Einhaltung dieser Vorgaben. In Bremerhaven, Kiel und Hamburg-Wedel sind die für die Überwachung installierten vollautomatischen Sensoren bereit. In Betrieb, erklärt die BSH-Präsidentin Dr. Karin Kammann-Klippstein in ihrem Büro an den Hamburger Landungsbrücken.
Wir wollen noch eine weitere Station in Rostock aufbauen und haben auch Erprobungen durchgeführt, gemeinsam mit der Bundespolizei auf einem ihrer Schiffe, über mobile Messungen, dass man eben nicht nur landgestützt misst, sondern auch auf See messen kann. Wir haben inzwischen 19.000 Abgasfahnen analysiert und haben in den letzten beiden Jahren festgestellt, dass jetzt fast 99% der Schiffe tatsächlich regelkonformen Treibstoff verwenden.
Der Ausstoß von Schwefeloxiden auf See soll dadurch drastisch sinken. Was bleibt, sind die Schallemissionen der Schiffe unter Wasser. Die Motoren und Propeller der Frachter sorgen für eine ständige Lärmbelastung, zum Beispiel für Schweinswale. Und welchen Einfluss dieser Lärm auf die Tiere hat, untersucht das BSH zusammen mit den entsprechenden Behörden anderer Nord- und Ostsee-Anrainerstaaten, erklärt Kammann-Klippstein.
Da versucht man rauszukriegen, was für die Tiere wirklich schädlich ist, was verträglich ist, woran sie sich gewöhnen, bis zu welchem Grad sie sich daran gewöhnen können und was man eben tun kann, damit der notwendigerweise eben durch diese Aktivitäten erzeugte Schall auf einem Level gehalten wird, was den Tieren nicht schadet, was sie nicht vertreibt, was sie nicht umbringt.
Diesem Wohl der Meeressäuger dient auch der unter anderem am BSH entwickelte Schallschutz für die Rammarbeiten bei Windkraftanlagen im Meer. Bevor diese Rammungen starten, werden 2 sogenannte Blasenschleier rings um die mächtigen Stahlrohre gelegt. Die aus Druckluftschläuchen entweichenden Bläschen können den Lärm der Arbeiten so weit senken, dass Schweinswale nicht zu Schaden kommen. Ohne die Technik würden die Tiere in der Umgebung allein durch den Rammschall getötet werden.
Es klappt gut. Wir finden keine verendeten Schweinswale. Soweit wir das beurteilen können, kommt es auch nicht zu größeren gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Und wenn die Windenergieanlagen erstmal in Betrieb sind, dann schwimmen die da auch wieder fröhlich rum und leben in diesen Windparks ungestört.
Im Sommer 2019 hat das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie einen neuen Flächenentwicklungsplan für den Ausbau der Offshore-Windkraft in Nord- und Ostsee vorgelegt. Heute schon liefern 1.181 Offshore-Windräder über 7 Gigawatt Strom an die norddeutschen Küsten. Und nach dem Willen der Bundesregierung sollen bis 2030 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 20 Gigawatt auf dem Meer entstehen. Am BSH leitet Dr. Nico Nolte die Offshore-Windabteilung. Er schätzt, dass das Potenzial der erneuerbaren Energien auf See noch weitaus größer ist.
Mit einer ganz vorsichtigen Schätzung sind vielleicht Flächen in Nord- und Ostsee vorhanden für ungefähr 40 Gigawatt. In welchen Zeiträumen so etwas überhaupt errichtet werden kann, ob es da ökologische Randbedingungen gibt, die 40 Gigawatt verhindern, oder ob das eine zu große Beschränkung der Schifffahrt und der Fischerei ist, werden wir halt sehr intensiv prüfen müssen.
Falls die Prognose stimmt und das BSH dem Ausbau der Offshore-Windkraft in dieser Größenordnung zustimmt, könnten diese Anlagen, wenn der Wind weht, einmal so viel Strom liefern wie 30 Atomkraftwerke.
Aus Hamburg hörten Sie Axel Schröder. Entlang der Schifffahrtswege kämpfen Anwohner und Umweltschützer schon lange gegen hohe Schadstoffbelastungen durch dreckigen Schiffsdiesel. Erste Schiffe können mittlerweile auch mit flüssigem Erdgas, genannt LNG, englisch, angetrieben werden. Und auch an Land sollen vor allem LKW auf LNG umgerüstet werden. Die Europäische Union fördert den Umstieg, sicher nicht ohne den Hintergedanken, US-Präsident Donald Trump mit der Abnahme von US-amerikanischem Flüssiggas zu besänftigen. Der Naturschutzbund NABU hält LNG jedoch für noch klimaschädlicher als Schiffsdiesel. Kai Rüsberg berichtet.
Vor einem Jahr stach die AIDA Nova erstmals in See, angetrieben mit LNG, einem verflüssigten Erdgas. Nach 10 Jahren Entwicklung sei ein Technologiesprung durch die Nutzung des vollständig emissionsärmeren Flüssigerdgases LNG erreicht worden, schrieb damals die Reederei. Sönke Diesener, Schifffahrtsexperte vom Naturschutzbund NABU, lobt diese Entwicklung aufgrund der Reduzierung der Luftschadstoffe. Er stellt aber die Klimawirkung in Frage.
Das ist tatsächlich eine Entwicklung, die sich im Luftschadstoffbereich tatsächlich positiv auswirkt. Wir haben dadurch weniger Feinstaub, weniger Stickoxide und eigentlich gar keine Schwefeloxide mehr. Eine Klimalösung ist es aber noch lange nicht. Von daher haben wir noch viel zu tun, um die Schifffahrt auch im Klimaschutz voranzubringen.
Laut einer neuen Studie des International Council on Clean Transportation, ICCT, kann das Flüssigerdgas LNG als Schiffskraftstoff sogar im Gegenteil zu höheren Treibhausgasemissionen führen.
Das ist sogar zu einer negativen CO2-Bilanz gegenüber dem Status quo, also der Nutzung von Diesel oder Schweröl, kommen kann. Bis zu 80% tatsächlich schlechter als mit Nutzung von Marinediesel bei bestimmten Motoren.
Für die Studie wurde nicht nur das theoretische Potenzial einer geringeren Entstehung von CO2 im Verbrennungsprozess betrachtet, sondern der gesamte Prozess mit Förderung der Verarbeitung, Transport und Betankung betrachtet, so Diesener vom NABU.
Sobald etwas Methan entweicht, haben wir eine extreme Verschlechterung der Treibhausgasbilanz, weil Methan auf 100 Jahre gerechnet etwa 30 Mal so stark wie CO2, auf eine 20-jährige Betrachtungsweise tatsächlich sogar über 80 Mal so stark wie CO2 ist. Und da bei der Verbrennung von diesem LNG in den Schiffsmotoren immer auch etwas in die Atmosphäre entweicht, verhagelt es tatsächlich die Klimabilanz bei diesem Treibstoff total.
Diese Befunde haben auch die Energieagentur NRW aufhorchen lassen. Wird doch zurzeit in 2 Millionen schweren Forschungsprojekten mit EU-Mitteln an der Einführung von LNG im Bereich von Lkw-Transporten und Binnenschiffen gearbeitet, sagt Gerd-Uwe Funk.
Gasmobilität ist ein Thema, was auch im Hinblick auf die Klimaziele immer wichtiger wird. Um die Klimaziele zu erreichen, brauchen wir verschiedene Antriebsformen und Kraftstoffe. Und dazu gehört Erdgas definitiv dazu.
Erst vor wenigen Wochen wurde am Kölner Hafen ein riesiger Erdgasspeicher mit angeschlossener Lkw-Tankstelle in Betrieb genommen, der per Schiff mit LNG aus den USA und Katar versorgt wird.
Im Bereich LKW ist es so, dass das LNG gerade in den Markt kommt. Es beginnt der Tankstellenaufbau. Vor 2 Jahren in NRW hatten wir gar keine Tankstelle für LNG. Im Moment haben wir 8 und noch mehr weitere 8 sind in Planung.
Zusätzlich ist geplant, künftig auch Binnenschiffe auf LNG-Erdgas umzustellen. Dazu tagt in Essen seit gestern die Steuerungsgruppe des Programms Clinch. Das Kürzel steht für saubere Binnenschifffahrt, unter dem sich ein deutsch-, belgisch-, holländisch- und englisches Konsortium mit 18 Partnern gegründet hat. Das EU-finanzierte Projekt kostet insgesamt 8,5 Millionen Euro. Das flüssige LNG-Erdgas wird dort als Brückentechnologie angesehen. Später soll LNG durch nachhaltig erzeugte synthetische Kraftstoffe abgelöst werden, so die Energieagentur NRW. Für Sönke Diesner, Schifffahrtsexperte des NABU, ist das aber ein schädlicher Irrweg.
Gas insgesamt kann uns in der Klimaschutzdebatte als Antriebsstoff da nicht weiterhelfen. Auch für Binnenschiffe gibt es andere Möglichkeiten, zum Beispiel direkt über synthetische Kraftstoffe klimaneutral zu werden, ohne diese Brückentechnologie, wie sie leider oft genannt wird.
International geht es um bedeutende Zahlen. Weltweit stoße die Schifffahrtsbranche schon jetzt mehr Treibhausgase aus als Staaten wie Deutschland. Der NABU befürchtet, dass die Treibhausgasemissionen der internationalen Schifffahrt in den nächsten 30 Jahren von derzeit 3% auf 17% steigen könnten, mit LNG als Treibstoff sogar noch stärker.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Nativ Extra ist die höchste Güteklasse bei den Olivenölen. Produkte mit dieser Bezeichnung müssen kalt und mechanisch gepresst sein. Ob ein hoher Preis bei Olivenöl für gute Qualität steht, hat jetzt die Stiftung Warentest untersucht. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Gleich zu Beginn eine gute Nachricht. Der Handel verkauft heute meist bessere Olivenöle als früher. Zumindest, wenn man die Ergebnisse der Stiftung Warentest zugrunde legt. Birgit Rehländer kümmert sich bei der Stiftung um Lebensmittel.
Wir haben 28 native Olivenöle extra untersucht und ein Drittel hat mit einem guten Gesamtergebnis abgeschnitten. So ein gutes Ergebnis hatten wir lange nicht mehr. Meistens war es so, dass die Produkte sensorisch, also geschmacklich fehlerhaft waren, aber das ist hier die Ausnahme.
Diesmal wurden beispielsweise auch keine Pestizidrückstände mehr nachgewiesen. Doch trotz seines besseren Gesamteindrucks gab es in Einzelfällen auch schlechte Beurteilungen, beispielsweise zweimal mangelhaft.
Das Filippo Berio war sensorisch mangelhaft, es hatte also geschmackliche Fehler wie ranzig und oxidiert. Zudem hatte es auch eine deutliche Belastung mit Schadstoffen. Und das mallorquinische Öl Solivellas war deutlich belastet mit Mineralölkohlenwasserstoffen und mit Weichmachern und mit den aromatischen Mineralölkohlenwasserstoffen sogar hoch belastet. Diese sind potenziell krebserregend und deshalb hat das Öl auch am schlechtesten abgeschnitten.
Geschmacklich gehörte das eher teure Solivellas-Produkt sogar zu den besseren im Test. Es wird sogar von einem bekannten Fernsehkoch beworben. Das Produkt trug zudem ein EU-Herkunftssiegel, was bei vorausgegangenen Untersuchungen meist mit guter Qualität einherging. Als bessere Verbraucherorientierung stellte sich diesmal aber das Bio-Siegel heraus. Warentesterin Birgit Rehländer.
9 Öle unserer Untersuchung tragen ein Bio-Siegel. Keines schneidet schlechter als befriedigend ab. 5 sind sogar gut, also ist Bio diesmal eine gewisse Garantie, ein gutes Öl zu bekommen.
Als entscheidend für ein geschmacklich gutes Olivenöl Nativ Extra gelten die Olivensorte und der Erntezeitpunkt. Ein hoher Preis hingegen birgt nicht immer für eine gute Qualität. In der Untersuchung vorn lagen zwar mit Castillo de Canena und Soler Romero auch 2 hochpreisige Produkte für 45 bzw. 31 Euro je Liter, die geschmacklich punkten konnten. Doch auch im Supermarkt oder Discounter gibt es einige Öle mit guter Standardqualität, etwa von Aldi oder Lidl. Oft sogar in Bio-Qualität. Preis pro Liter etwas mehr als 6 Euro. Fazit der Stiftung Warentest: Wohl dank besserer Qualitätskontrollen konnten in dieser Untersuchung gleich mehrere Olivenöle der höchsten Güteklasse gute Qualitätsurteile erreichen. Und gesund sind Olivenöle ohnehin, so Birgit Rehländer, zumindest wenn sie frei von Schadstoffen sind.
Olivenöl hat einen hohen Anteil an Ölsäure. Das ist eine einfach ungesättigte Fettsäure. Und wenn in der Ernährung die gesättigten Fettsäuren, beispielsweise aus tierischen Fetten und Ölen, durch Ölsäure ersetzt werden, dann kommt das unserem Herz-Kreislauf-System zugute, denn das schlechte LDL-Cholesterin wird dadurch vermindert.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Wie andere Regierungen auf Trumps Nahostplan reagieren, berichten wir ab 12:10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.